Ja, jetzt gucke ich mit Bangen auf die Uhr. Aber noch schneller, wie ich sonst schon rede, kann ich nicht, sonst steht ja nichts mehr. Ich muss dann mal gucken, was ich zwischendurch zusammenfasse oder rauslasse. Es war ziemlich in der Anfangszeit meines Dienstes. Ich hatte für einen Pfarrer die Vertretung von zwei Gottesdiensten am Sonntagmorgen hinternommen. Und der Predigttext des Sonntags hatte das Thema Gebet zum Inhalt und so natürlich auch meine Predigt. Am Ende des Gottesdienstes, als ich am Ausgang die Leute verabschiedete, fragte mich ein junger Mann, ob er noch kurz mit mir sprechen könnte. Nun, so viel Zeit blieb bis zum nächsten Gottesdienst, war ein bisschen weiter getaktet als normalerweise so die Gottesdienste hier bei uns. Ich bat ihn, einfach kurz zu warten, bis ich die Leute noch verabschiedet habe und dann können wir kurz miteinander reden. Er hatte sich etwas abseits gestellt. Ich ging dann auf ihn zu und fragte, was ihn bewegt. Da brach es aus ihm heraus: Das, was Sie da in Ihrer Predigt sagten, ist alles Quatsch. Meine erste Reaktion: Schluck. Dann fragte ich ihn: Wie kommen Sie zu einer solchen Aussage? Was ich wusste, war, dass dieser junge Mann mit seiner Mutter und anderen Verwandten deshalb im Gottesdienst war, weil in der Woche zuvor sein Vater gestorben war und beerdigt wurde. Und dann erzählte er mir: Mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Ich saß an seinem Bett und habe gebetet, dass er am Leben bleibt und wieder gesund wird. Und er starb. Und deshalb seine Reaktion auf die Predigt über das Gebet: Das ist alles Quatsch. Wenn wir Zeit hätten, würden wir jetzt einfach eine kleine Gesprächsrunde machen. Was soll man antworten? Und da fängt es ja an zu rattern. Wie reagierst du jetzt weiter darauf? Meine Antwort damals: Ich versuchte ihm klar zu machen, Gott ist keine Notbremse. Gott ist kein Notnagel. Gott ist nicht die Feuerwehr, die anzurücken hat, wenn es bei uns brennt. Und wehe, er ist nicht zur Stelle, wenn wir ihm pfeifen. Wenn wir uns in unserem Alltag nicht um ihn kümmern, ihn permanent ignorieren, unsere eigenen Wege gehen, dann lässt er uns unsere eigenen Wege gehen, aber mit allen Konsequenzen. Gott zwingt keinem Menschen seinen Weg auf. Und wer Jesus folgt, folgt ihm immer freiwillig nach. Und deshalb, Gott kann schweigen, wenn wir reden. Ich muss noch ganz kurz einfügen, die Geschichte des jungen Mannes, damit ihr das jetzt nicht so negativ habt. Die ging nämlich ganz positiv aus. Ich kam an den nächsten Gottesdienst und habe dann der Frau des Pfarrers erzählt von dem jungen Mann. Dann sagt sie zu mir: Ach, Herr Schlittenhardt, das war der schlimmste Konfirmand, den mein Mann je hatte. Und dann vergingen ein paar Jahre. Und dann rief mich dieser Pfarrer an und sagte: Schlittenhardt, erinnern Sie sich noch an den jungen Mann, der Sie damals nach dem Gottesdienst angesprochen hat? Und ja, sowas vergisst man nicht, ist doch klar. Ja. Und dann sagt er: Wissen Sie was? Der war in der letzten Woche bei mir und hat sich entschuldigt für alles, was er mir als Jugendlicher angetan hat. Er war weggezogen inzwischen, kam an diesem Ort zum Glauben und hatte die Größe, sich bei seinem Pfarrer zu entschuldigen. Also das ist die Geschichte des jungen Mannes. Ich wollte es nur, damit das nicht falsch hängen bleibt bei euch. Die ist ganz positiv ausgegangen. Und dann kann es auch mal so eine Delle geben, das ist ja nicht so schlimm. Ja, Gott kann schweigen, wenn wir reden. Jetzt wenden natürlich einige ein: Es heißt doch aber in der Bibel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gilt das denn nicht mehr? Vorsicht! Wir dürfen solche Worte nicht aus ihrem Zusammenhang reißen. Das ist bei allen Bibelworten so. Zu wem war und ist das gesagt? Das ist bei aller Bibelauslegung und Bibelanwendung eine ganz wichtige Frage. Und wir sehen, es ist gesagt zu dem, der sich an Gott hält, mit ihm lebt. Vorausgeht diesem Vers, opfere Gott Dank und bezahle oder erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und der nächste Vers danach lautet, aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Und dann kommen in den weiteren Versen ganz konkrete Vorwürfe Gottes gegenüber den Beter. Und dann kommt der Vers 21 und da steht dann im gleichen Psalm, alles im gleichen Zusammenhang. Das tust du und ich schweige. Ja, Gott kann schweigen, wenn wir reden. Und bevor wir über die Gründe nachdenken, will ich, und das mache ich jetzt kurz, das mache ich ganz schnell, weil wir da teilweise ja schon in den vergangenen Wochen was davon gehört haben. Was ist denn Beten überhaupt? Ich denke, man muss das heute manches Mal schon noch wieder erklären, was wir als Christen unter Gebet und Beten verstehen. Wenn wir als Christen von Beten sprechen, meinen wir nicht, dass wir 5 oder 3 oder 2 Mal am Tag einen Text rezitieren und dabei verschiedene Körperhaltungen einnehmen. Gebet ist auch nicht, dass wir über unsere Situation nachdenken. Das hat seinen Wert und einigen Leuten wäre das ganz gründlich anzuraten, dass sie mal über ihre Situation nachdenken. Das ist was ganz anderes. Aber das ist noch nicht Gebet. Und Gebet ist auch nicht Meditation, dass wir uns in uns selbst oder sonst irgendwo hinter der Gott in die Welt versenken. Beten heißt für uns mit Gott reden. Mit dem Herrn aller Herren im Gespräch sein. Oder wie wir es in der ersten Predigt von Günter Wacker gehört haben, wir dürfen Papa zu Gott sagen. Abba, lieber Vater. Gebet hat und braucht ein Gegenüber. Und Gebet ist Austausch. Da werden keine Formeln aufgesagt. Natürlich können wir beim Beten Worte, Texte, Gebete anderer uns zu eigen machen. Lieder, die Psalmen. Aber sie werden nicht nur aufgesagt, sondern zum Anliegen des eigenen Herzens. Sie werden meine eigenen Worte. Und ganz wichtig ist, dass man dabei nicht stehen bleibt. Im Gebet schütten wir unser Herz vor Gott aus. Und deshalb ist Beten auch nicht beschränkt auf unsere Gebetszeiten. Mitten im Alltag sind wir mit Gott verbunden, haben wir, ja, soll ich es mal modern sagen, eine Flatrate zu Gott. Dauernd mit ihm in Kontakt. Und deshalb können wir auch aus dem Stand heraus mit ihm reden. Und dann dürfen wir die großartige Erfahrung machen, dass während des Gebets nicht nur wir zu Gott, sondern auch Gott zu uns redet. Und darum ist Gebet für uns Christen keine Vorleistung, die wir erbringen müssen, damit Gott sich uns zuwendet. Und Gebet ist auch keine Leistung, für die wir eine Gegenleistung verdienen würden. Gebet ist einfach die großartige Möglichkeit, die Gott uns schenkt, die wir gerne wahrnehmen. Und Jesus macht ja in einer Beispielgeschichte Mut zum Anklopfen. Wir haben die Geschichte in Lukas 5 gehört, wo er vom Mann erzählt, der nichts zu essen im Haus hatte, als Besuch kam. Und der zu einem Freund geht und der am Ende nicht vergeblich zu ihm geht. Darum sage ich euch, so schließt Jesus diese Geschichte ab, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das Beten der Leute Gottes darf dann sogar unverschämtes Drängen sein. So sagt Jesus in einer anderen Geschichte, in der er von einer Frau erzählt, die mit einem Richter zu tun hatte, der nicht so richtig spurte und nicht so richtig wollte, der sie einfach links liegen ließ. Und er sagt dieser Frau, es ist wichtig, so lange zu bitten, bis er antwortet. Das macht Jesus mit diesem Gleichnis deutlich. Und Jesus fügt hinzu, begreift ihr, was ich euch damit sagen will? Meint ihr, Gott wird seine Kinder übersehen und ihnen ihr Recht versagen, wenn sie ihm Tag und Nacht keine Ruhe lassen? Ich versichere euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, diesen Glauben auch bei euch finden? Wenn Gott schweigt und wir reden, hilft Beten überhaupt? Hört Gott auf unser Gebet? Allerdings. Aber es gibt Voraussetzungen und es gibt Hindernisse. Zuerst einige Stellen, die uns etwas über die Voraussetzung erhörlichen Betens sagen. Ich denke, zum erhörlichen Beten gehört, dass wir bewusst mit Gott leben. Die meisten Verheißungen, ich habe es eben schon mal vom Psalm 50 her gesagt, für erhörliches Beten sind im Alten Testament dem Volk Israel und im Neuen Testament der Gemeinde Jesu, den Jüngern Jesu zugesagt. Der glaubenden Gemeinde, den Menschen, die Jesus nachfolgen, gelten die größten Verheißungen. Ich weiß, dass es etwas schwierig ist, wenn ich das so sage, und trotzdem wage ich es mal. Kann man so sagen? Seine Kinder haben die größte Chance, dass Gott sie hört. Manchmal meinen ja Menschen, dass Pfarrer und Pastoren einen besseren Draht zu Gott haben als sie selbst. Und deshalb hat mehr als einer zu mir gesagt, na beten Sie für mich, Sie sind ja näher dran. Nun, ein ganz kleines Körnlein Wahrheit ist da drin. Aber nicht, weil einer Pfarrer oder Pastor oder sonst irgendwas ist, sondern weil er als solcher, setzen wir es mal voraus, in der Nähe Gottes und im Umgang mit Gott lebt. Ja, da ist die Chance am größten, dass Gott hört. Seinen Kindern macht Gott großartige Angebote. Ich sage euch, wenn zwei von euch übereinkommen auf Erden über irgendeiner Sache, für die sie bitten wollen, soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das gilt gerade fürs Gebet. Und im Alten Testament lesen wir schon mal die Zusage, es soll sogar geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich sie erhören. Menschen, die bewusst mit Gott leben, haben die größte Chance, dass Gott sie hört. Und ich denke, es gehört Gottes Furcht dazu. Im Psalm 145 lesen wir, er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Im Alten Testament sind die Gottesfürchtigen einfach die Glaubenden, die Israeliten, das Volk Israel. Im Neuen Testament wird dieser Begriff oft verwendet für Menschen, die sich für den Gott Israels geöffnet haben, obwohl sie keine Israeliten sind. Und ich denke, man muss es vom Neuen Testament her noch weiter sehen. Menschen, die in Ehrfurcht vor Gott leben, in Ausrichtung auf ihn und seinen Willen. In Lukas 7 zum Beispiel lesen wir von einem römischen Hauptmann, dem Jesus half. Sein Knecht war krank und lag im Sterben. Und Jesus ließ sich um Hilfe bitten, erst recht als er sah, welches Vertrauen dieser Mann zu ihm hatte. Gottes Furcht ist hier ein Stück Ahnung, dass Gott ist. Und wer davon ausgeht und zu Gott ruft, wird nicht allein gelassen. Und ich denke, es kommt noch etwas als Voraussetzung für erhörliches Beten dazu, nämlich ein ehrliches und offenes Herz. Für jeden, der es aufrichtig meint, hat Gott ein offenes Ohr. Dann weist er keinen Menschen ab. Aus prekären Situationen darf jeder rufen. Wie tröstlich. Allerdings, hier muss ich an mein Eingangsbeispiel erinnern, kann Gott uns auch mal ganz schön auflaufen lassen mit unseren Wünschen und unseren Vorstellungen. Da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich Hindernisse für das Beten. Ein ganz großes Hindernis für unser Beten ist ein falsches Denken über Gott. Es gibt ja unendlich viele falsche Erwartungen an Gott. Er ist eben nicht unser Wunscherfüller. Gott ist kein Automat, wo man oben Gebet einwirft und unten kommt Erhörung und Wunscherfüllung heraus. Wer so denkt, erlebt eine Pleite um die andere und am Ende gibt er auf. Ist Gott nur gut, wenn er uns gibt, was wir wollen? Martin Luther sagt einmal, es ist eine große Wohltat Gottes, dass er uns nicht alles gibt, was wir uns wünschen. So würde er uns nämlich nur Anlass zum Traurigsein geben, wenn er uns geben würde, was wir wollen. Es kommt noch hinzu als Hindernis fürs Beten, ein falsches Denken übers Gebet. Da denken manche, je mehr, je besser. Jeden Tag mehrere Stunden. Da gibt es große Vorbilder aus der Geschichte, große Beter. Von einem der Kirchenväter hat man gesagt, er hätte Knie wie ein Kamel vom vielen Knien beim Beten. Je mehr, je besser. Solche Vorbilder können uns auch schier erschlagen. Man muss aber dabei auch sehen, solche Menschen waren oft Leute, die die Gnadengabe, das Charisma des Gebets hatten. Es gibt in Deutschland Gemeinden, die haben Leute hauptamtlich fürs Beten angestellt. Da würden manche gar nichts dafür opfern, für deren Gehalt. Aber manche nehmen das so ernst. Man darf ihr Verhalten nicht zum Gesetz machen. Und wir dürfen auch nicht sagen, was ja dann auch ganz schnell in unseren Gemeinden aufkommt, wenn wir mehr beten würden. So sagen manche Christen. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Und man kann nur sagen, natürlich, das stimmt das. Manche Menschen, ich auch. Manche Gemeinden, wir auch, müssten tatsächlich mehr beten. Vor allem denke ich aber an der Stelle, Mann, warum redet ihr so viel davon? Ihr könnt sofort anfangen. Sofort. Wer hindert euch? Was hindert euch? Man müsste nicht so lange darüber klagen und lamentieren, dass zu wenig gebetet wird. Es müsste nicht bei der Feststellung bleiben. Bei anderen müsste man aber auch sagen, wenn die mehr tun würden, dann wäre es auch gut. Denn Beten ersetzt keine Tat. Es kommt noch eins dazu. Auch auf die vielen Worte kommt es nicht an. Ich will niemand zu nahe treten. Muss ich ganz betont vorausschicken. Aber bei diesen vielen Worten denke ich nicht nur an die Gebetsmühlen da im Buddhismus und so. Manchmal haben wir das ja mitten auch unter uns. Ich denke da zum Beispiel an den Rosenkranz. Ich sage nochmal, ich will niemand zu nahe treten, wem das eine Hilfe ist fürs Beten. Aber was passiert denn wirklich? Man muss sich die schiere Masse der Worte einfach mal vorstellen. 50-mal das Ave Maria, 5-mal das Vaterunser, 5-mal das Ehre sei dem Vater. Einleitend dazu das Glaubensbekenntnis, nochmal das Vaterunser, nochmal das Ehre sei dem Vater und 3 Ave Maria. Und das alles hintereinander. Alles hintereinander. Natürlich braucht man da eine Schnur, sonst verzählt man sich und kommt nicht zurecht. Ist ja logisch. Wisst ihr, was ich sagen will? Ich will das nicht madig machen. Aber ich will darauf hinweisen, die Menge der Worte macht es nicht. Martin Luther rät einmal, ein gutes Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lange hingezogen werden, sondern es soll oft und herzlich sein. Danke für diesen Rat. Luther plädiert also für einen häufigen Austausch mit Gott, ganz gleich in welcher Situation sich ein Mensch gerade befindet. Und darum lobten die alten Väter die Stoßgebetlein, die man mit einem Wort oder 2 hinaufseufzt zum Himmel. Das kann man auch tun, wenn man liest, schreibt oder eine andere Arbeit verrichtet. Davon ist Luther überzeugt. Auch auf die schönen Worte kommt es nicht an. Ich muss das nicht erst in Reimform bringen, ich muss es auch nicht auswendig lernen, sondern ich darf reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich muss auch nicht Hochdeutsch reden. Unser alter Pfarrer Ricker in Adelshofen hat ja schlecht gehört und wir hatten damals in der Küche eine Helferin, die so eine echte Schwäbin war und auch wenn sie gebetet hat, auf Schwäbisch betete und ab und zu hat sie sich dann dafür entschuldigt und irgendwann hat der Pfarrer Ricker sich umgedreht und zu ihr gesagt, Luzi, der liebe Gott versteht auch Schwäbisch. Ein Glück. Nein, wir müssen es nicht erst auf Hochform bringen. Und Wir dürfen zunächst einmal voraussetzungslos beten. Wir müssen auch nicht zu bestimmten Tageszeiten beten. Die meisten Bücher, die sich mit der Frage der geistlichen Disziplin beschäftigen, müssen von Morgenmenschen geschrieben sein. Aber es gibt auch Abendmenschen, die es da einfacher haben. Jesus war ohne Frage an der Stelle auch ein Morgenmensch, aber wir finden ihn auch abends im Gebet. Wir dürfen kein Gesetz daraus machen. Und es gibt ja auch dann noch so falsche Alternativen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das heißt, ihr habt es auf der Zwischenfolie ja immer wieder schon gesehen. Auch jetzt haben wir nicht so viel Zeit, dass wir mal überlegen, was wir eine Überschrift darüber machen. Ich sage euch, was der Künstler darüber geschrieben hat. Beten oder paddeln? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, da hilft beides nicht mehr. Da ist alles zu spät. Da ist alles zu spät. Ich denke schon, ein Sprichwort sagt, willst du nicht arbeiten, so hilft kein Beten. Und das wissen unsere Konfirmanden, für eine Klassenarbeit ist das Lernen genauso wichtig wie das Beten. Und das durchzieht das ganze Leben. Beten ist nicht die bequeme Tour, um leichter an Dinge zu kommen, die ich sonst nicht oder leichter erhalte. Noch ein Punkt, Hindernisse, ganz konkrete Hindernisse für erhörliches Gebet. Ich denke, das Festhalten an bewusster Sünde. Schon zur Zeit des Propheten Jesaja hat sich das Volk beklagt, dass Gott seine Gebete nicht erhört. Wir sind also nicht die Ersten. Gott lässt ihm durch Jesaja sagen, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Oder ein Satz aus einer Geschichte des Neuen Testaments, wo man Jesus zusetzt, den er geheilt hat, den Lahmen, dem setzen die Pharisäer zu. Und er sagt ganz unschuldig, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Und er sagt das im Blick auf Jesus, ja, weil die Pharisäer sagen, na, das ist doch ein unmöglicher Mensch. Ja. Kann er gar nicht sein, sagt er, sonst hätte er das Gebet nicht erhört. Und der betete 66. Psalm weiß, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Allerdings, auch davor warne ich, wir müssen nicht meinen, wir müssten erst schuldlos werden, sündlos werden, damit Gott unsere Gebete hört. Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber wer bewusst auf dem falschen Weg bleibt, obwohl er erkannt hat, dass er auf dem falschen Weg ist, der kommt niemals ans richtige Ziel. Und genau das geschieht auch beim Beten. Wir dürfen gerade auch im Gebet um Reinigung und Vergebung bitten, so wie es David getan hat, denn der betet mal im Psalm 19. Wer kann merken, wie oft er fehlet, verzeihe mir auch die verborgenen Sünden. Aber wer in bewusster Sünde lebt, daran festhält, der wird kaum erhörlich beten können. Und ein zweites kommt dazu, was unser Gebet hindern kann, nämlich Zweifel. Sie sind ein großes Hindernis beim Beten und wir kennen diese Stelle oder viele kennen diese Stelle aus dem Jakobusbrief, wo er sagt, betet aber in großer Zuversicht und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Da meint Jakobus nicht, dass Christen nie von Zweifeln geplagt werden können. Er meint vielmehr, im Grunde ein Beten, das zwar mit Worten Gott etwas zutraut, aber mit dem Herzen schon abwinkt und sagt, naja, ist doch egal. Vielleicht kommt es ja doch nicht. Erhörliches Beten ist zielgerichtetes Beten. Erhörliches Beten ist erwartungsvolles Beten. Erhörliches Beten rechnet mit den Zusagen Gottes und mit seinen Verheißungen und Zusagen. Und deshalb sagt Martin Luther, wir dürfen im Gebet Gott seine Verheißungen um die Ohren hauen. Auch egoistische Wünsche oder Luther, in der alten Luther-Übersetzung steht, üble Bitten, ja, werden nicht erhört. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, euch selbstsüchtige Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Schlimm ist es, wenn unsere Gebete sich nur so anhören, Herr, mach das, Herr, gib das, Herr, tu das. Zumindest sollte ab und zu mal noch ein Dank dazwischen kommen. Manfred Siebald singt einmal in einem seiner Lieder davon, dass es Gebete gibt, wo nur noch unsere Wünsche Schlange stehen. Und das ist gefährlich. Ich will das Bittgebet nicht diskreditieren. Es ist ein wesentlicher Teil unseres Gebets. Aber es kippt leicht und wird einseitig. Und dann gibt es da noch die Kurzatmigkeit beim Beten. Auch das ist ein großes Hindernis. Manchmal geben wir einfach zu früh auf. Wie lange halten wir Gebetsanliegen, für die wir beten, durch? Ist gar nicht so einfach. Aber Jesus sagt, es ist wichtig, Gott so lange zu bitten, bis er antwortet. Es gibt noch ein Hindernis für erhörliches Beten, das wir beachten müssen. Und das wird oft auch nicht gesehen. Ich nenne es mal so, Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Das Buch Daniel gibt uns einen Einblick in eine Wirklichkeit, die wir manchmal nicht mehr auf dem Schirm haben, die wir nicht sehen, die wir nicht wahrnehmen. Daniel berichtet, eine Hand berührte mich und rüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstützen. Und dann sprach der Mann zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der größten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es mit deinem Volk weitergeht. Denn was du von mir erfährst, wird sich in ferner Zukunft erfüllen. Denke, eine ganz wichtige Wirklichkeit, die wir als geistliche Menschen wahrnehmen sollten und müssen. Da geschieht manches hinter dem Vorhang, hinter dem wir nicht schauen können. Ich finde diesen Satz wunderbar in diesem Daniel-Text. Als du anfingst zu beten, hat Gott dich erhört. Aber dann traten Dinge ein, die einfach eine Verzögerung für die Erhörung bildeten. Da denke ich an ein Ehepaar, von dem man mir erzählt hat, die Seele der Gemeinschaft in diesem Ort. Aber die Frau, die mir das erzählte, sagte, die waren für alle da. In der Seelsorge, haben gebetet mit denen. Durch die sind manche Leute zum Glauben gekommen, in die Gemeinde gekommen. Aber sie haben es nicht erlebt, dass ihre eigenen Kinder den Weg des Glaubens gingen, solange sie lebten. Und dann, kaum waren die Eltern tot, kam die erste Tochter zum Glauben. Kaum danach die zweite Tochter, kaum danach die dritte Tochter. Könnt ihr es begreifen? Ich kann es nur so einsortieren. Es gibt Vorgänge in der unsichtbaren Welt, die auch uns das Leben schwer machen. Aber diese Eltern haben daran festgehalten und weiter für ihre Kinder gebetet. Zum Schluss drei Hinweise. Einer der Kirchenväter hat gesagt, jemand, der mit dem Beten seine Schwierigkeiten hatte, er hat ihm geraten, wenn du nicht beten kannst oder meinst, du könntest nicht beten, so sage es Gott und siehe, du betest. So einfach ist es. So einfach. Und Martin Luther ermutigt an dieser Stelle, ich muss ihn nochmal zitieren, wenn Gott uns nicht gibt, was wir wollen, dann gibt er uns Besseres. Nur dafür haben wir dann oft keine Augen mehr. Auf einer Internetseite fand ich die Worte eines jungen Mannes. Ich habe bewusst alle Schreiben. Meine Frau hat gesagt, du hast da ganz viele Schreibfehler drin, die musst du verbessern noch. Sag ich, nein, ich will das im Original lassen und nicht verbessern. Das sei die Worte eines jungen Mannes. Ich selber glaube, ja, beten will gelernt sein. Wir können sehr wohl unsere großen und kleinen Sorgen und Bitten vor Gott bringen. Natürlich auch die Freude. Man darf durchaus auch mal von Herzen Danke sagen. Und beim Beten entwickelt sich das Wichtigste. Die Beziehung zu Gott. Wir lernen, auf Gottes Wort zu hören und können dann annehmen, wenn unsere Bitten anders als erbeten aufgelöst werden. Ich finde diese Worte toll. Einfach herrlich. Und dann, Gott wartet auf jeden von uns, auf jeden Menschen. Und deshalb, lass sie nicht zu lange warten, denn wir haben mutmachende Versprechen. Und die will ich an den Schluss heute Morgen setzen. Ein solches mutmachendes Versprechen steht in Jeremia 32. Es wird mir Freude bereiten, ihnen Gutes zu tun. Es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wenn das keine Ermutigung ist. Der Theologe Horst-Georg Pöhlmann hat gesagt, das Christsein wird so wenig oder so viel überzeugen, so wenig oder so viel in ihm gebetet wird. Und wir müssen begreifen, Gebet ist die große Chance des Menschen, den Arm Gottes zu bewegen. Wir beten, weil wir den barmherzigen Gott als unseren Vater kennen, der uns aus dem Reichtum seiner Gnade beschenkt. Da zitiere ich noch einmal am Schluss den Daniel. Erhöre mich, du, mein Gott, und sieh, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir, nicht weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du uns schon so oft gnädig gewesen bist. Das ist das Motiv unseres Betens. Wir wissen um den gnädigen und barmherzigen Vater im Himmel, der uns geben will, was wir nötig haben. Nicht unbedingt, was wir sehen, was wir nötig hätten. Aber das, was wir brauchen, da versagt er uns seine Hilfe nicht. Amen.